Wir haben heute die gute Gelegenheit, mal einen Live-Podcast bei den Global Protektoren zu machen. Da das ja aber aufgezeichnet wird, müssen die Leute, die es hören, ja auch wissen, was Global Protektoren sind. Sie wissen es natürlich, ich spreche es aber nochmal ein, da muss ich nicht hinterher nachfummeln. Also Global Protektoren sind Förderer, die den WWF mit viel Engagement und Leidenschaft oft über viele Jahre begleiten und insbesondere unsere langfristig angelegten Programme in Deutschland und in internationalen Schwerpunktregionen ermöglichen. Sie wollen aber nicht nur spenden, sondern sie wollen auch wissen, was wir mit ihrem Geld machen oder was der WWF generell macht. Und deshalb sind sie besonders interessiert an unseren Projekten, hoffe ich jedenfalls. Und genau dafür ist eigentlich auch ein Podcast da, dass man mal ein bisschen tiefer reingucken kann in das, was wir so machen, außer Tiger zählen, Fallen abbauen, Pandas schützen. Ein solches Projekt ist Landwirtschaft für Artenvielfalt. Muss ich ein bisschen üben, ich habe immer Artenschutz gesagt. Und einer, der sich damit gut auskennt, ist mein Kollege Lukas Wortmann. Er leitet das Programm Landwirtschaft für Artenvielfalt. Lukas, erzähl doch mal. Also Landwirtschaft für Artenvielfalt hört sich so ein bisschen an wie Schokolade für die Zahngesundheit. Denn wenn man so an Maisacker denkt, da ist nicht so viel mit Artenvielfalt. Warum siehst du das anders und was können Landwirte tun für die Artenvielfalt?
Ja, vielen Dank. Hallo erst nochmal in den Saal und schön, dass Sie alle da sind. Vielen Dank für Ihr Interesse und mit einigen von Ihnen habe ich ja auch schon zu unserem Programm Landwirtschaft für Artenvielfalt gesprochen. Was du gerade gesagt hast, das ist im Grunde das Bild der intensiven Landwirtschaft, was uns da bietet in Monokulturen und in sehr eintönigen Landschaftsbildern, die Artenvielfalt reduzieren. Also im Grunde ein starker Pestizideinsatz, Stickstoffdünger und so weiter, die über die letzten Jahrzehnte natürlich zu einem starken Artenrückgang auf den Feldern und Weiden und Wiesen geführt haben. Aber es gibt natürlich daneben auch noch eine extensive Landwirtschaft und dafür steht natürlich auch der Ökolandbau. Und unser Projekt Landwirtschaft für Artenvielfalt setzen wir gemeinsam mit Ökobetrieben um, vor allen Dingen mit den Betrieben der ökologischen Anbauverbände. Und da gibt es ganz besondere Maßnahmen, die wir mit den Landwirtinnen zusammen umsetzen. Und im Hintergrund sieht man hier auch ein schönes Beispiel. Und zwar sieht man eine Wiese, die im Hintergrund gemäht wird und davor gibt es eine ungenutzte Teilfläche, wo sich der Bodenbrüter Braunkehlchen auch sehr heimisch fühlen kann und das kann man hoffentlich auch sehen, ein sehr seltener Vogel, 50.000 Brutpaare in Deutschland gibt es nur und das ist so eine typische Maßnahme, die diesem Braunkehlchen auch zugute kommt und insgesamt führt dazu, dass die Artenvielfalt eben auch in der Landwirtschaft gefördert werden kann.
Okay, darf ich mal kurz ansetzen, weil es ist ja eher ungewöhnlich. Wir arbeiten da mit den Biobetrieben zusammen und sagen, eigentlich ist das ja Predigen in der katholischen Kirche, aber wir müssen ja eigentlich an die richtigen Verursacher ran. Und wir haben in Deutschland, glaube ich, 25.000 Biobetriebe. Brauchen die uns überhaupt oder wäre es nicht schlauer? Und das ist ja eigentlich auch eine Strategie, die der WWF oft betreibt, dass man mit denen redet und die ein bisschen besser zu machen, die eben großen Einfluss haben. Das heißt, also die restlichen 225.000 Höfe, die es in Deutschland gibt. Warum also Biohöfe?
Also das ist ja im Grunde erstmal die Entscheidung, macht man ein Best-Practice-Projekt, versucht mit den Akteuren zusammenzuarbeiten, die im Grunde schon vorbildlich sind, um noch mehr Wirkung zu erzielen. Oder man geht an die Treiber ran, quasi die Verursacher von der Misere, die wir haben, den starken Artenrückgang. Und damals hatten wir uns gesagt, es ist gut, da anzufangen, wo die Voraussetzungen besonders gut sind. Und das sind eben die Ökobetriebe, weil es hier eben das Pestizidversicht gibt und weil der Stickstoffdünger nicht auf die Flächen ausgebracht wird. Das sind im Grunde schon die beiden großen Voraussetzungen, um die Artenvielfalt gezielt zu fördern. Und genau da setzen wir an. Und deswegen können wir das auch mit hoher Wirkung auch gestalten.
Okay, und wie funktioniert das jetzt konkret? Also die Bauern, die Landwirte bekommen Geld dafür, dass sie zusätzliche Artenschutzmaßnahmen durchführen. Das Geld kommt aber nicht vom WWF und auch nicht von Ihnen, also von unseren Spendern, sondern es kommt von Edeka. Das heißt, es ist sozusagen im Rahmen unserer Unternehmenskooperation mit Edeka. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt Bauer bin und sage, ich hätte gerne mal wieder ein paar Hamster auf meinem Acker. Lukas, gib mir mal ein bisschen Geld dafür. Geht das so oder wie funktioniert das?
Also das stimmt erstmal ganz genau. Wir haben die Partnerschaft mit Edeka zusammen. Edeka finanziert das Projekt und wir gemeinsam arbeiten mit den Biobetrieben zusammen. Und die Biobetriebe kriegen mehr Geld von Edeka, als sie sonst kriegen würden. Also sozusagen, sie kriegen Aufpreise auf den Erzeugerpreis gezahlt, sie kriegen letztendlich mehr Geld für die Produkte, die sie an Edeka liefern. Und das Ganze funktioniert so, dass wir über die Lieferkette gedacht, also über den Händler Edeka, schauen, mit welchen Erzeugergemeinschaften können wir zusammenarbeiten. Das kann eine Molkerei sein oder auch eine Mühle, und dann am Ende gehen wir auf die Betriebe zu und fragen sie: Mensch, möchtet ihr mit dabei sein? Wollt ihr auch Teil unseres Programms werden? Und dann im Grunde gehen unsere Naturschutzberaterinnen auf die Höfe und setzen diese Maßnahmen gemeinsam mit den Bäuerinnen um. Und das ist immer maßgeschneidert auf den Hof angepasst, sodass die Landwirtinnen auch entscheiden können, was möchten sie denn im Speziellen auf ihrem Hof machen.
Wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, wie viel Geld kriegen denn die Bauern und wie viel kriegen die einzelnen Höfe. Also ich habe heute nochmal nachgeguckt, Durchschnittseinkommen von so einem Landwirt ist 43.000 Euro, nicht so dolle. Es gibt natürlich reiche Bauern und arme Bauern, ist auch klar. Aber wenn die jetzt mitmachen bei unserem Projekt Landwirtschaft für Artenvielfalt, werden sie nicht automatisch reiche Bauern, sondern das ist sozusagen eher, wenn ich dich richtig verstanden habe, gar nicht so sehr das monetäre Auszahlen, weil die haben sowieso eine grundsätzliche Bereitschaft, was zu tun, sondern auch ein Stück weit die Sicherheit, dass sie ihre Produkte tatsächlich loswerden.
Genau so ist es. Also im Grunde gibt es die Absatzgarantie von Edeka, dass die Produkte tatsächlich auch vermarktet werden, in die Regale wandern. Und im Grunde haben Sie das wahrscheinlich auch schon bei Edeka in den Märkten gesehen. Das ist unser grüner, gefalteter Vogel, der Artenvielfalt symbolisiert. Ein kleines Vögelchen, was Sie immer auf den Produkten neben dem WWF-Panda-Symbol oder Logo finden. Und da gibt es die Apfelprodukte, also Tafelobst, den Apfelsaft und natürlich jetzt auch Gemüseprodukte. In Norddeutschland bei Natur pur gibt es natürlich auch Fleisch- und Wurstwaren. Und all diese Produkte, dahinter verbirgt sich im Grunde eine Prämienzahlung an die einzelnen Erzeugerinnen, also an die Höfe, die diese Produkte erzeugen und an Edeka liefern.
Also ist sehr unscheinbar, muss man sagen, so sieht er aus. Ich habe ihn vorher, war er mir auch noch nicht so richtig aufgefallen und er ist auch nicht immer drauf. Beim Apfelsaft habe ich neulich gesehen, ah, da ist er ja, habe ich gedacht, und dann kaufe ich mir wieder welchen, da war er nicht mehr da. Aber ihr könnt ja mal darauf achten, auf diesen Origami-Vogel, so sieht er, also japanische Faltkunst, auf den Produkten. So, gut, jetzt wollen wir mal wissen, was ihr tatsächlich macht. Ich habe das so verstanden, dass die Landwirte, sind jetzt insgesamt, glaube ich, 200 Höfe, die mitmachen, die kriegen sozusagen einen Katalog von Maßnahmen, die sie machen können, und dann kommen Berater auf den Hof und die sagen dann gemeinsam, wir machen, weiß nicht, Nistkästen oder Hamster ansiedeln oder keine Ahnung. Wie läuft das konkret ab? Machst du die Beratung? Gehst du dann immer auf den Hof und die sagen dann, ah, der Lukas ist wieder da?
Das sind unsere Naturschutzexperten, die Agrarexperten sind und sich sehr gut mit der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft auskennen. Im Grunde, das, was ich hier in den Händen halte, ich halte es mal nochmal hoch, das kennen Sie vielleicht auch von dem Infostand, den ich den Tag über hatte. Unser Naturschutzhandbuch Landwirtschaft für Artenvielfalt, das wissenschaftlich erarbeitet wurde vom Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und 100 Untermodule umfasst, also sozusagen 100 Naturschutzmaßnahmen. Aus dem Katalog können sich sozusagen die Landwirtinnen gezielt Maßnahmen rauspicken, und die naturschutzfachlichen Berater, die gehen auf die Höfe und konzipieren im Grunde ein Set an Maßnahmen, das genau passt. Und das können dann ungenutzte Teilflächen sein, im Grünland, aber auch im Kleegras. Kleegras ist eine ganz wichtige Tierfutterpflanze im Ökolandbau, sind aber auch klassisch die im Getreide, zum Beispiel die Drillücken beziehungsweise diese Blühstreifen, diese schönen Blühstreifen, die man immer im Getreide sieht.
Das sind aber jetzt keine WWF-Leute, die da sagen, ach, der Bauer, oh, da kommt wieder der WWFler, oh Gott. Bin ich da, sondern was sind schon auch selber Landwirte oder was sind das für Leute, die diese Beratung machen, und die werden dann aus diesem Topf sozusagen finanziert?
Das ist ein richtiges Berufsbild, naturschutzfachliche Beratung. Dafür gibt es auch eine besondere Ausbildung, und die geschulten Experten für eben diese Beratung arbeiten bei Organisationen, sind teilweise freiberuflich und werden von uns beauftragt. Okay. Und dadurch können wir das auch sicherstellen, dass das unabhängig ist. Also dadurch, dass es quasi Experten sind, Expertinnen, die sich damit besonders auskennen, aber im Grunde bei uns überhaupt nicht organisatorisch angebunden sind.
Okay. Okay. Zurück, was bringt das Ganze für die Artenvielfalt jetzt mal konkret? Du hast das Braunkehlchen genannt. Gerade Vögel, Feldvögel sind ja besonders betroffen von der Industrialisierung der Landwirtschaft. Bei mir im Garten sieht es ganz schön aus, da ist auch keine Landwirtschaft und der Rasenmäher ist schon lange kaputt. Aber wenn man sich auf Bodenbrüter konzentriert oder Feldvögel anguckt, dann haben wir Millionen von Vögeln verloren seit den 80er Jahren. Ich glaube, der Bestand von, was waren das, Kiebitz ist um 90% eingebrochen, Turteltauben 80%. Ist das auf unseren Flächen besser, anders? Kann man das nachweisen? Und welche Maßnahmen sind da gut? Du hast vorhin, was hast du gesagt? Drilllücken oder?
Drilllücken im Getreide, das ist im Grunde da, wo immer ein Blühstreifen oder die Ackerwildkräuter im Getreide in der Reihe stehen. Das sind dann die Drilllücken.
Da lässt man eine Lücke.
Das ist eine Lücke im Getreide, genau.
Und da kann der Vogel dann landen.
Da kann dann zum Beispiel die Feldlerche landen oder aufsteigen. Okay. Das sieht man auch sehr schön. Und da sind dann auch natürlich auch die Ackerwildkräuter, die Nahrung für die Insekten bieten, die dann die Feldlerche sich holt. Also im Grunde spielt alles zusammen.
Landepiste für Feldlerche.
Landepiste für Feldlerche, genau.
Anderes Thema ist immer die Maat, also das Sensen, das Mähen, dass man die Wiesen länger wachsen lässt und später mäht und dafür kriegen die dann sozusagen eine Art Prämie auch. Das ist ja quasi schon eine Art, wenn man das sich so insgesamt anguckt, ist ja eigentlich schon eine Art Prämiensystem, eine Subvention für Landwirtschaft. Eigentlich wäre es ja schön, wenn die 60 Milliarden EU-Mittel, die jedes Jahr in die Landwirtschaft in Europa fließen, auch an solche Leistungen gekoppelt würden. Ein Teil davon wird tatsächlich an Agrarumweltprogramme ausgeschüttet, aber viel zu wenig nach unserer Meinung oder nach der Meinung vieler Naturschutzorganisationen. Ist denn unser Programm vielleicht ein Vorbild, dass wir eben nicht nur von 200 Betrieben ausgehen müssen, sondern vielleicht insgesamt das Subventionssystem anders aufstellen müssen?
Also wir sprechen auch immer gerne von einer Modelllösung, weil das System Agrarförderung ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in der gesamten EU im Grunde begrenzt in der Wirksamkeit, die Artenvielfalt zu erhalten. Es ist im Grunde die intensive Landwirtschaft, die ja durch die Agrarsubvention gefördert wird. Es gibt natürlich auch Fördertöpfe, Agrarumweltmaßnahmen, das hast du gerade genannt, die in Richtung Biodiversitätserhalt führen. Das ist aber viel zu wenig. Mhm. Unser Programm setzt damit ein Zeichen, jetzt nicht staatlich über den Konsum, quasi über Sie als Verbraucherin etwas zu leisten und für die Artenvielfalt zu tun. Und nochmal, um auf die Maßnahmen zurückzukommen, das ist im Grünland uns auch mit großem Erfolg bisher gelungen. Also wir haben zum Beispiel bei den Insekten, das ist ja ein ganz besonders spannendes Thema, Stichwort Krefelder Studie.
Also für alle, die es nicht wissen, Krefelder Studie ist so die eine Studie, die kam 2017 raus und da hat man in einigen Naturschutzgebieten, glaube ich, tatsächlich die Fliegen gezählt und die Schmetterlinge und die Libellen und da stellte man fest, dass tatsächlich die Biomasse, also nicht die einzelnen Tiere, sondern die Menge an Biomasse um
75% zurückgegangen ist.
Muss man natürlich sagen, wird immer diese Studie zitiert, gibt es inzwischen schon andere, und die das sozusagen bestätigen, dass dieser Trend nach unten geht. Ich meine, jeder, der mit dem Auto über die Autobahn fährt und sich erinnert, wie das früher war, da merkt man es natürlich schon unmittelbar, dass es weniger Insekten gibt. Aber wie sieht es generell aus?
Es gibt ein großes Forschungsprojekt, DINA heißt das. Das hat leider diese Daten auch in diesem Sommer 2024 bestätigt. Also im Grunde ist der Trend weiterhin auch in Richtung Artenrückgang, also auch bei den Insekten gerade. Und bei den Insekten muss man natürlich immer dazu sagen, da hängt das ganze Ökosystem dran, weil die Feldvögel natürlich davon auch profitieren, beziehungsweise da die Nahrungsgrundlage haben.
Okay. Ihr habt auch tatsächlich in euren Flächen nachgemessen, wie sich da entwickelt hat. Hat es überhaupt was gebracht? Also man denkt, okay, jetzt habt ihr eure Drilllücke und keine Ahnung, was noch so an interessanten Maßnahmen gibt oder später gemäht. Und freut sich dann auch die Mücke oder nicht?
Also wir haben gemerkt, dass die Wildbienen sich ganz besonders freuen. Also Wildbienen? Die Wildbienen. Ja, okay. Also die Wildbienenarten, muss man wissen, sind ja auch besonders stark gefährdet. Und jede zweite Wildbienenart ist mittlerweile auch auf der roten Liste, also besonders stark gefährdet und wo man befürchtet, die könnte im Grunde auch vom Aussterben bedroht sein.
Also nicht so, wir haben ja, Bienensterben ist ja seit langem Thema, da geht es aber eigentlich, alle denken an die Honigbiene, von denen gibt es noch jede Menge, auch die haben auch Probleme, die haben Krankheiten, aber es sind vor allen Dingen die Wildbienen, die gefährdet sind. Ich hilf mir, 200 Arten oder wie viel gibt es in Deutschland, jede Menge.
Ja.
Und denen geht es besser?
Denen geht es besser auf unseren Flächen. Wir haben das mal kartiert, also wir haben das gezählt, wie viele Individuen auf den Maßnahmen im Grünland quasi vorkommen und haben das verglichen mit den Flächen auf den gleichen Betrieben, wo wir die Maßnahmen nicht umgesetzt haben. Und da haben wir gemerkt, dass wir 9-mal mehr Wildbienen da haben, wo wir eine spätere Maat hatten. Also quasi das ist von den Bienen dankbar angenommen worden. Und bei den Schmetterlingen haben wir sogar den Faktor 20.
Okay. Ist ja spannend. Das heißt, es ist also sozusagen, man nimmt eine Fläche, was weiß ich, Quadrat 10 mal 10 Meter und dann macht man 100 Meter weiter nochmal 10 mal 10 Meter und dann vergleicht man das. Ist das so funktioniert?
Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Es sind abgegrenzte Rechtecke, die werden dann kartiert von einem Biologen, einer Biologin und dann werden die Arten festgehalten und die Individuenanzahl und das wird dann verglichen mit einer Kontrollfläche, also einer Fläche auf dem gleichen Betrieb, wo es keine Maßnahmenumsetzung gibt. Natürlich bei den gleichen Wetterverhältnissen idealerweise genau am gleichen Tag und dann hat man eine relativ gute Aussage, wie erfolgreich ist denn die Maßnahme.
Okay. Aber wenn ich eine Biene wäre und es gibt so eine Fläche, die ist gemäht und die vielleicht andere Fläche ist nicht gemäht, dann bleibe ich natürlich nicht auf der gemähten Fläche, sondern fliege rüber in die mit dem längeren Gras, wo mehr Blüten sind. Also es ist auch ein bisschen verfälschen, oder? Weil es die anderen so ranzieht.
Das ist das Problem. Das ist grundsätzlich ein Problem bei der Insektenkartierung. Bei den Feldvögeln kann man einfach die Reviere, also die Nester zählen. Und bei den Insekten ist das ein bisschen schwieriger. Also es ist eine Annäherung. Mhm. Wo wir das aber ganz klar sagen können anhand der Nester, ist das Braunkehlchen, was du eben auch nochmal genannt hattest. Und da haben wir festgestellt, anhand der Zählung der Nester, dass wir den Bestand haben verdoppeln können. Innerhalb von 2-3 Jahren auf den Betrieben, wo wir die Maßnahme ungemähtes Kleegras umgesetzt haben. Das heißt, dieses Kleegras, diese Feldfutterpflanze wurde im Grunde nicht gemäht, als die anderen Flächen gemäht wurden. Mhm. Und da konnten sich dann die Braunkehlchen Nester bauen und die Jungen, die müssen sehr lange bei den Älteren bleiben. Mhm. Und die werden erst so flügge, so am Ende Juli, Anfang August. Okay. Das heißt, die späteren Mahttermine im Kleegras haben dazu geführt, dass die Braunkehlchen viel mehr Nester gebaut haben und dadurch konnte sich der ganze Bestand erholen.
Also die bauen ihre Nester im April und Mai und dann sind sie irgendwie im Juli draußen und dann kann man mähen.
Genau, also im Grunde geht das so im Frühjahr los und dann werden die Jungen langsam flügge und ein späterer Mahttermin Ende Juli, Anfang August, so rum, führt dazu, dass die Bodenbrüter, und dafür ist jetzt das Braunkehlchen nur ein Beispiel, dass die ihre Jungen in Ruhe aufziehen können und ja, das hat gerade bei den Braunkehlchen, was ja sehr selten ist, 50.000 Brutpaare haben wir nur noch in Deutschland, das ist wirklich ein seltener Vogel, führt dazu, dass der Bestand sich erholen kann auf den Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten.
Die Frage, die sich mir aufdrängt, warum machen das nicht alle? Ist doch völlig egal, ob ich im Mai oder im August mähe als Bauer.
Das ist eine sehr gute Frage, deswegen da arbeiten wir dran, unsere Maßnahmen rauszugeben, damit auch quasi in die Politik das zu tragen, damit solche Maßnahmen auch stärker umgesetzt werden. Natürlich müssen auch bestimmte Randbedingungen gegeben werden, also wie gesagt, das ist eine Futterpflanze, die im Ökolandbau vor allen Dingen auch Anwendung hat. Das heißt, im konventionellen Anbau, da sieht es dann schon schwieriger aus. Und man muss natürlich genau wissen, deswegen ist das mit den Naturschutzfachberaterinnen so wichtig, wo tatsächlich die Braunkehlchen auch Nester bauen würden. Also man muss wissen, wo ist das jetzt auch wahrscheinlich, dass sie sich ansiedeln oder wo gibt es schon Nester und dann sind die nächsten Jahren da mehr Nester.
Ja, aber ist doch egal. Also dann lasse ich doch, ob da nun Braunkehlchen ist oder nicht, kann ich doch das Gras trotzdem stehen lassen als Bauer. Oder hat der ein Interesse daran, im Mai zu mähen, weil irgendwie das Gras besser schmeckt für die Kühe dann oder keine Ahnung.
Das ist verbunden mit einem zeitlichen Aufwand. Wenn man einmal quasi mäht, dann macht man auch den ganzen Schlag oder die ganze Wiese oder den Acker. Und wenn man dann aber Teilflächen hat, die man ungenutzt hat, die man später mäht, dann muss man halt nochmal hinfahren. Ne? Und das ist halt verbunden mit dem Aufwand. Und deswegen gibt es ja auch dafür diese Zahlungen über unseren Händler Edeka, mit dem wir das Projekt zusammen machen, um das zu kompensieren. Weil sie haben natürlich einen Mehraufwand, die Betriebe. Ja. Die müssen häufiger rausfahren, die müssen sich mit den Naturschutzfachberatern unterhalten, wo macht das denn Sinn, wo haben sie vielleicht auch schon mal so ein Braunkehlchen gesehen oder eine Feldlerche, und dann wird da die Maßnahme auch umgesetzt.
Okay. Gut, schönes Projekt, finde ich. Schön wäre es, wenn man es noch extrapolieren, sagt man, glaube ich, auf schlau, wenn man es also sozusagen noch ausweiten könnte auf viele, viele andere Bauernhöfe und landwirtschaftliche Flächen. Wie siehst du die Chancen? Das ist wahrscheinlich eher eine politische Frage, die in Brüssel entschieden wird, oder?
Also mit einigen Politikerinnen haben wir auch schon gesprochen. Wir hatten drei Landwirtschaftsministerinnen, also aus den Bundesländern auf unseren Flächen, und haben auch viel über unsere Maßnahmen erzählt. Also das ist schon auch zumindest von unserer Seite kommuniziert worden. Wir hoffen uns, dass das Beispiel Schule macht, dass solche Maßnahmen viel, viel stärker in der Breite umgesetzt werden, auch im konventionellen Anbau. Aber hier muss man eben sagen, da müssen die Voraussetzungen erstmal gegeben sein. Stichwort Pestizidverzicht und Verzicht auf den mineralischen Stickstoffdünger. Dass das überhaupt Sinn macht, jetzt bestimmte Maßnahmen umzusetzen, weil die extensive Landwirtschaft muss erstmal da sein, um gezielt Artenvielfalt zu fördern.
Okay, gut. Vielen Dank, Lukas. Ich würde sagen, wir machen mal die Runde auf. Natürlich ist es so, dass die Landwirtschaft in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren Riesenleistung auch gebracht hat. Das heißt, die Produktion hat sich ungefähr verdreifacht, aber man hat den Eindruck, dass es irgendwann an einem Art Kipppunkt gelandet ist, gerade was so die Auswirkungen angeht, wenn man an Grundwasser denkt, wenn man an die Vögel denkt, wenn man an die Flächen denkt, dass gerade im Bereich Landwirtschaft auch in Deutschland einiges passieren muss. Wie sowas aussehen könnte, ist das Projekt Landwirtschaft für Artenvielfalt. Und es wäre schön, wenn wir nicht nur ein solches Projekt hätten, sondern viele Landwirte, die sich für Artenvielfalt einsetzen. Ich mache die Runde auf, vielleicht aus dem Publikum.
Ich habe jetzt verstanden, dass das eben mit Ökolandwirten vor allen Dingen funktioniert, das Konzept. Wie ist denn der Langfristtrend? Also wie viele, sagen wir mal, konventionelle Höfe wechseln denn jetzt so im Laufe der Zeit über zu ökologischen Anbaumethoden? Gibt es da einen Trend oder bleibt das so, wie es ist?
Das wechselt auch mal. Also es gab über die vergangenen Jahre den Trend, dass immer mehr Betriebe sich haben umstellen lassen und quasi dann Bio wurden. Und das hat in den letzten 2 Jahren etwas abgenommen. Es gab auch Rückumstellungen, dass Betriebe gesagt haben, ich möchte wieder konventionell werden. Das hat natürlich mit den großen weltpolitischen Rahmenbedingungen zu tun, mit den Preisdifferenzen und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es einen großen Trend in Richtung Umstellung auf Bio und hier natürlich auch mit den ökologischen Anbauverbänden, die immer mehr Mitgliederbetriebe bekommen. Die letzten 2 Jahre waren da aber eher eine Verlangsamung des Trends insgesamt hin zu mehr Bio.
Aber es müsste ja auch sozusagen über die Rahmenbedingungen funktionieren. Das heißt, wenn man die Rahmenbedingungen für Landwirte verbessert, die sich für die Artenvielfalt einsetzen, dann ist es natürlich für die auch attraktiver. Wobei ich gelesen habe, als ich nochmal geguckt habe, was das Einkommen von den Landwirten angeht, dass die Biobauern tatsächlich ein bisschen mehr verdienen, was ja ein großes Argument auch wäre, da umzustellen. Und letztendlich hängt es von uns ab, ne? Was wir, nicht nur das, was wir essen, sondern das, wie es produziert ist, unser Essen. Und da ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, wo wir uns alle mal an die eigenen Magen fassen können.
Ja, genau. Also im Grunde ist das so, dass die Verbraucherinnen auch mitentscheiden, weil über eine höhere Nachfrage von Bio-Lebensmitteln oder auch von unseren Waren aus dem Projekt wird das natürlich auch zu einem Umdenken dann führen bei den Lebensmitteleinzelhändlern und letztendlich auch bei der Politik. Ne? Die Politik versucht ja auch immer zu reagieren auf das, was sich in der Gesellschaft tut. Und wenn immer stärker nachgefragt wird nach nachhaltigen Lebensmitteln, hat das natürlich eine große Wirkung auf die Politik.
Ja, vielen Dank für den tollen Podcast. Frage, und zwar: Bekommen die Landwirte eine Flächenpauschale für das, dass sie ihre Flächen extensivieren? Und eine weitere Frage: Gibt es Verträge, wo zwischen Edeka und Landwirte dann abgeschlossen werden, die eine Laufzeit von, keine Ahnung, 3 Jahren, 5 Jahren haben? Kann der Landwirt jederzeit wieder aussteigen?
Also wir haben eine Grundprämie also sozusagen, die ist an die Fläche des, an die Größe des Betriebes gebunden, die wird ausgezahlt an die Betriebe und es gibt einen Aufpreis für die gelieferte Ware an Edeka, also sozusagen ein Mehrpreis, der auf den Erzeugerpreis gezahlt wird pro Menge, also je mehr geliefert wird, umso mehr gibt es. Und wir haben Kooperationsverträge, langfristige Kooperationsverträge mit den Anbauverbänden, mit Edeka und den Edeka-Regionen. Also es gibt ja Edeka in verschiedenen Regionen in Deutschland, das ist ja eine Genossenschaft. Und auch mit den Erzeugergemeinschaften abgeschlossen, mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Das heißt, das ist schon was ganz Besonderes, also auch für so einen Lebensmitteleinzelhändler, so langfristig nach vorne zu gehen und hier Vereinbarungen zu treffen. Aber ein Landwirt kann jederzeit auch aussteigen. Es wird auch dann nicht aus der Lieferbeziehung ausgeschlossen. Nur dann darf natürlich es nicht sein, dass auf den Waren, die von seinem Betrieb sind, unser Label erscheint. Also weil unser Artenvielfaltsfokus soll immer nur da erscheinen, wo tatsächlich die Ware von den Projektbetrieben, also den Betrieben stammt, die bei uns mitmachen.
Frage, gibt es Unterschiede hinsichtlich der Ertragsfähigkeit zwischen ökologischer Landwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft?
Ja, die gibt es schon. Also es gibt Ertragsminderungen bei einer Umstellung auf Bio, aber es gibt natürlich dann die höheren Preise. Und dann hält sich das schon die Waage. Man muss aber dann auch auf den einzelnen Betrieb und natürlich auch die Region gucken. Es kommt auf die Ackerzahlen, also die Bodenzahlen an, wie gut und ertragreich ist der Boden. Im Grunde ist es schon so, ein konventioneller Betrieb, der einen sehr, sehr hohen Düngemitteleinsatz hat und sehr viele Pestizide einsetzt, hat zumindest kurzfristig mehr Ertrag. Langfristig muss man sagen, hat man aber natürlich eine Verschlechterung der Bodenqualität. Also man muss auch hier auch sehen, wie man mit dem Boden umgeht, mit dem Wasser umgeht. Letztendlich verändern sich dann auch die Bedingungen für die Landwirtschaft zum Schlechteren. Also kurzfristig gesehen würde ich sagen, ja, es gibt Ernteeinbußen bei der Umstellung auf Bio, aber langfristig gesehen werden natürlich hier da die Ressourcen geschützt, also vor allen Dingen Boden und Wasser.
Wenn ich noch eine Frage stellen darf, wenn man die ganze Geschichte zu Ende denken würde und würde unterstellen, wir hätten in Deutschland nur noch ökologische Landwirtschaft, wäre die Ernährung für die Bevölkerung gesichert?
Sie wäre gesichert, wenn viel weniger Fleisch gegessen wird, weil auf 70% der Flächen, landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland, werden Tierfuttermittel angebaut. Es wird ja auch sehr viel Tierfutter importiert, also Stichwort Regenwald abholzen und Sojaanbau international, aber eben auch in Deutschland werden sehr viele Tierfuttermittel angebaut und wenn quasi eine pflanzenbasiertere Ernährung die Schule machen würde und viel weniger Fleisch gekauft werden würde und konsumiert würde, dann würde das auch dazu führen, dass auf diesen Flächen Nahrungsmittelpflanzen angebaut werden, die natürlich dann auch zur Ernährungssicherung beitragen. Also im Grunde ja, das Denkmodell kann man auch positiv beantworten, aber natürlich geht das nur, wenn viel weniger Fleisch konsumiert wird.
Nochmal eine Frage. Und zwar, die Woche eine Diskussion geführt mit einem Landwirt in die Richtung, der Biobauer aus Vorarlberg wünscht sich die blütenreiche Wiese aufgrund des höheren Energiegehaltes des Heus. Und der intensiv bewirtschaftende Landwirt in Oberschwaben wünscht sich die intensive Wiese wegen des höheren Energiegehaltes des Heus. Also der eine sagt, extensiv ist besser und der andere sagt, intensiv ist besser, was den Energiegehalt betrifft. Was ist denn jetzt richtig?
Wahrscheinlich müsste man die Kühe fragen.
Also das ist in der Tiefe von dem Naturschutzexperten, also Naturschutzfachberater zu beantworten. Aber ich würde auch sagen, die höhere Artenvielfalt bei den Ackerwildkräutern ist natürlich über die erste Variante zu erzielen. Genau, das ist im Grunde da, wo sich dann auch die Geister scheiden, was man haben möchte. Das würde man dann wahrscheinlich auch stärker fördern. Ja.
Weil eine Frage bei uns im Bereich sind sehr, sehr viele Biogasanlagen. Und ich dachte früher mal, in Biogasanlagen, da kommen Abfälle rein. Nein, da kommt immer mehr Mais rein und es wird also immer mehr Mais angebaut, um die Biogasanlagen zu betreiben. Und das wird auch für die Betreiber nicht unbedingt billiger, weil die Hektarpreise, gerade oben Vechta und so weiter, ja, fast ins Bodenlose gestiegen sind. Wie sieht denn das aus, weil ja auch die Biogasanlagenförderung, ich glaube, nach 20 Jahren ausläuft, dann müssten ja die ersten Biogasanlagen dann wohl auch stillgelegt werden und es müsste wieder mehr Fläche für Nahrungsmittelanbau da sein und nicht um da praktisch die in solche Biogasanlagen zu füttern. Ich sage immer Nahrungsmittelanbau, Maisanbau für Menschen und nicht für Biogasanlagen.
Ja, die Fläche ist ja begrenzt und man kann natürlich die Fläche für Nahrungsmittel oder man kann sie für Tiernahrungsmittel, je nachdem, was gefördert wird am Ende, einsetzen oder natürlich um Treibstoff zu erzeugen für die Energiegewinnung. Und es ist natürlich aus der Ernährungsperspektive, aber auch aus der Perspektive, die wir hier zur Biodiversität einnehmen als WWF, zu befürworten, dass natürlich die Ernährungssicherheit gewährleistet wird, pflanzenbasiert vor allen Dingen, und dass es extensiv bewirtschaftete Flächen auch gibt, um die Biodiversität zu erhalten, und das ist in der Breite.
Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, lieber Jörn, lieber Lukas. Dann
keine Ursache, gerne wieder. Danke dir.